SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Der Getreideexport aus der Ukraine könnte tatsächlich schon bald in Gang kommen. In Istanbul ist am Nachmittag das neue Kontrollzentrum für Getreidetransporte aus der Ukraine offiziell eröffnet worden. Aus Istanbul, Karin Sens.
Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen sitzen im neuen Kontrollzentrum auf dem Campus der Verteidigungsuniversität in Istanbul alle an einem Tisch. Der türkische Verteidigungsminister Akar erklärte in einer kurzen Ansprache zur Eröffnung, jede Partei stellt 5 Vertreter bereit, teils ziviles, teils militärisches Personal. Dass alle schon am Samstag, also nur einen Tag nach dem Abkommen über Getreidetransporte, ihre Vertreter nach Istanbul geschickt hatten, wertete Akar als wichtiges und ehrliches Signal der Entschlossenheit. Aufgabe des Zentrums ist es, nach Angaben des türkischen Verteidigungsministers, die Handelsschiffe zu registrieren und zu überwachen. Dazu würden verschiedene technische Mittel zum Einsatz kommen, wie beispielsweise Satellitenüberwachung. Außerdem sollen Teams die Getreideschiffe inspizieren. Wo ließ er offen? Auch wann genau der erste Transport aus ukrainischen Häfen über das Schwarze Meer durch den Bosporus kommen soll, sagte er nicht. Angeblich aber noch diese Woche.
Gazprom hat für morgen in der Pipeline Transgas mehr Kapazitäten angemeldet. Transgas ist eine Leitung, die von Russland über die Ukraine in die Slowakei und dann nach Österreich und Deutschland führt. Es könnte also sein, dass Gazprom die bei Nord Stream 1 ausfallenden Lieferungen über die Route durch die Slowakei ausgleicht. Allerdings sollte man die Meldung noch mit Vorsicht genießen, denn die Buchung zusätzlicher Kapazität bedeutet noch nicht, dass am Ende auch tatsächlich mehr Gas fließt. Der Chef der Bundesnetzagentur Müller sagt dann auch, Zitat, da traue ich den ganzen Ankündigungen nicht, bis wir nicht ein paar Stunden in diesem Tag gesehen haben. Es bleibt also beim Energiesparen. Mercedes will seinen Gasverbrauch um bis zu 50% senken. Bisher sind rund 10% geschafft. Im Winter will man weniger heizen, kurzfristig Öl statt Gas einsetzen und dann aber auch schnell und stark auf erneuerbare Energien setzen. Viel Geld soll nach dem Willen der Bundesregierung möglichst bald in die energetische Sanierung von Häusern und Wohnungen fließen, wobei die Gelder anders verteilt werden sollen als bisher. Jan Zimmermann.
Fast 17 Milliarden Euro werden aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung gestellt, sagte Finanzminister Christian Lindner. Allerdings sinken die Fördersätze für Sanierungen um 5-10%. Der Grund, künftig sollen mehr Menschen von dem Förderprogramm profitieren. Deshalb gibt es für jeden Einzelnen weniger, erklärte dazu das Bundeswirtschaftsministerium. Eine Neubauförderung mit Subventionen wie bisher sei nicht mehr geplant. Wer ein Haus baut, soll nur noch zinsverbilligte Kredite und Tilgungszuschüsse angeboten bekommen. Man erhalte mehr Klimaschutz pro Euro bei der Sanierung alter Gebäude, so FDP-Politiker Lindner.
Denn Sanierung bestehender Gebäude hat eine bessere energetische Bilanz als der Neubau, weil die neu erstellten Gebäude in der Regel ja schon eine bessere Energiebilanz haben als der Altbestand.
Die Sanierung von Häusern und Wohnungen würde natürlich nicht nur bei akutem Gasmangel helfen, sondern auch den Klimaschutz voranbringen. Dass auch das dringend notwendig ist, zeigen unter anderem die heftigen Waldbrände am Mittelmeer und auch bei uns in Deutschland. In Brandenburg und Sachsen versuchen noch immer hunderte Feuerwehrleute, der Flammen Herr zu werden, machen inzwischen Fortschritte. Auch im Südwesten sind die Wälder so ausgetrocknet, dass große Waldbrände nicht mehr ausgeschlossen werden können, sagt Alexander Held vom European Forest Institute in Bonn.
Durch die Wetterlage jetzt sehen wir natürlich auch, die ganze Republik wird auf einmal brennbar. Und das hat noch eine andere Konsequenz. Also wir haben jetzt auch nicht nur die Feuerwehren in Brandenburg, die schon etwas mehr Erfahrung haben mit dem Vegetationsbrand, sondern wir haben jetzt auch Feuerwehren, die sich mit großen Feuern beschäftigen müssen, die das noch nie vorher erlebt haben.
Weiter diskutiert wird auch über Atomkraftwerke. CDU-Chef Merz fordert eine schnelle Bestellung neuer Brennstäbe, also eine echte Laufzeitverlängerung, auch weit über den kommenden Winter hinaus. Es wirkt, als sei das Thema Atomkraft in Deutschland erst ausgestanden, wenn mit dem Abriss des letzten Meilers begonnen wurde. Ein ganz anderes Thema. Noch vor 2 Jahren standen die gesetzlichen Krankenkassen prima da. Dann kam Corona und die Politik sorgte für jede Menge Sonderausgaben. Und nun geht es um die finanzielle Stabilisierung der Kassen, denen im kommenden Jahr wohl rund 17 Milliarden Euro fehlen werden. Birte Sönnigsen.
Um die Finanzlücke zu stopfen, soll der Zusatzbeitrag steigen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass der Zusatzbeitrag im Schnitt um 0,3 Prozentpunkte angehoben wird. Menschen mit einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro im Monat müssten dann ungefähr 4,50 Euro zusätzlich für ihre Krankenversicherung bezahlen. Das alleine wird aber bei weitem nicht ausreichen, um das Defizit auszugleichen. Weitere Milliarden kommen vom Bund über einen Steuerzuschuss und ein Darlehen. Die Krankenkassen wiederum müssen ihre Finanzreserven verbrauchen. Auch die Pharmaindustrie soll einen Beitrag leisten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verweist darauf, dass die Arzneimittelindustrie während der Pandemie deutlich mehr verdient hat.
Trotz allem Jammern, trotz Krieg und Energiekrise, Corona und Inflation, es werden noch immer riesige Gewinne gemacht. Bei der BASF hieß es heute, die Halbjahresbilanz sei unerwartet stark. Die Deutsche Bank meldet einen Milliardengewinn und auch bei Mercedes steigen die Gewinne, trotz Halbleiterkrise und niedriger Verkaufszahlen. Wie geht das zusammen? Dazu Bianca von der Au aus unserem Börsenstudio.
Der Grund ist auch technischer Natur, erklärt Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank, dem Vermögensverwalter der Sparkassen.
Gewinne sind sogenannte nominale Zahlen, das heißt, sie steigen auch mit der Inflation. Das sagt dann auch gar nicht so viel über die umgesetzten Mengen, sondern allein wenn die Preise steigen, steigt natürlich der Umsatz mit.
Die Exportgeschäfte laufen nach wie vor gut, sagt Aktienanalyst Christian Kahler vom privaten Fondsanbieter Kahler und Kurz Capital. Fragt sich nur, wie lange noch?
Wir haben es gesehen, Amerika zum Beispiel, das Vertrauen der Verbraucher in die heimische Wirtschaftskraft ist deutlich gesunken. Wir haben auch gesehen, dass die Währung sich unvorteilhaft entwickelt. Und das könnte auch dazu führen, dass natürlich auch die besten Zeiten, zumindest für dieses Jahr bei den deutschen Unternehmen, vielleicht mal dem Ende zugehen.
Auch die Lufthansa hat vor kurzem gute Zahlen vorgelegt. Heute wird sie bestreikt, weil das Bodenpersonal mehr Geld fordert. Zu Beginn bzw. mitten in den Sommerferien ist das für viele Urlauber ziemlich ärgerlich. Am Nachmittag berichtet unser Reporter Wolfgang Hetfleisch vom Frankfurter Flughafen.
Manche sind sicher schwer genervt, aber man merkt es ihnen nicht an, sage ich mal. Alle verhalten sich bislang jedenfalls sehr diszipliniert. Die Schlange vor den Umbuchschaltern der Lufthansa, die reicht inzwischen allerdings durch die halbe Halle B, ist also richtig, richtig lang. Aber die Menschen wissen natürlich, dass sie zumindest heute ganz schlechte Karten haben. Es gibt einfach nicht genug Flüge. Inzwischen stranden am Frankfurter Flughafen auch immer mehr Leute, deren Anschlussflüge ausgefallen sind. Die müssen jetzt auch erst mal schauen, wie und wann komme ich hier wieder weg und wo kann ich zur Not übernachten.
Fokus Südwest.
In Mainz-Gonsenheim wurde am Nachmittag eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 4000 Menschen mussten deshalb ihre Wohnungen verlassen. Sarina Fischer.
Eine knappe Dreiviertelstunde brauchte der Kampfmittelräumdienst, um die beiden Zünder an der Bombe zu entfernen. Das sei ohne größere Probleme verlaufen, so ein Sprecher. Die 250 Kilogramm schwere Bombe werde jetzt nach Koblenz in ein Zwischenlager gebracht und dann von einer Spezialfirma vernichtet. Rund 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW waren seit dem Morgen im Einsatz und hatten bis zum Mittag die Evakuierung des Sperrgebiets koordiniert. Insgesamt sei man sehr zufrieden mit dem Ablauf. Die allermeisten Anwohnerinnen und Anwohner hätten sich vorbildlich verhalten, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Der Gemeinderat in Wannweiler im Kreis Reutlingen hat gestern gegen die Stationierung eines Rettungshubschraubers gestimmt. Der Wannweiler Bürgermeister Maya sagte, einige Anwohner seien vor allem wegen des möglichen Lärms gegen den Hubschrauberstandort gewesen. Der Rettungshubschrauber sollte in die Neckar-Alb-Region verlegt werden, um eine Versorgungslücke zu schließen. Der ärztliche Direktor der Kreiskliniken Reutlingen, Friedrich Püringer, zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung.
Es ist ja im letzten Winkel sozusagen der Gemarkung Wannweil, wo dieser Standort eigentlich von uns angedacht war. Es gibt bezüglich der Umweltverträglichkeit keinerlei Probleme. Das ist ein optimaler Standort, der einfach wirklich alles erfüllt, was man braucht. Und das haben wir auch so dargelegt. Und wenn man natürlich dann in so einer Sitzung ist, und dann ist es einfach wirklich bedauerlich, wenn sozusagen für den ganzen Landkreis so eine Jahrhundertchance, möchte ich sagen, der Neuordnung der Flugrettung in Baden-Württemberg vertan wird.
Und dann war da noch
das Seelenbuch der St. Sebastianus Bürgerschützengesellschaft von 1655. Das wurde kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in einer umgestürzten Glasvitrine mit dickem, stinkendem, braunem Schlamm überzogen gefunden. Heute 371 Tage später hat die Kulturministerin von Rheinland-Pfalz, Katharina Binz, das äußerlich eher unscheinbare Buch an den Hauptmann der Schützengesellschaft, Jürgen Knieps, übergeben. Frisch restauriert. Und, sagte er dazu,
das war ein Lichtblick. Wenn wir jetzt 11 Monate zurückschauen, dann haben wir gedacht, alles ist weg. Unsere ganze Historie ist dem Schlamm zum Opfer gefallen und wir werden nichts mehr zurückholen können. Und wir haben gemerkt, dass der Aufbau wieder da ist. Das heißt, wir können das Seelenbuch mit nach vorne bringen, unseren nachfolgenden Generationen übergeben. All das ist wunderschön für uns und das stärkt uns auch für den Wiederaufbau im Ahrtal.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.